Hundekompass. Experten im Gespräch. Der Podcast rund um den Hund. Hallo, schön, dass ihr heute wieder dabei seid zu unserer neuen Folge. Und das ist endlich wieder eine Folge mit einem Experten. Und kommen wir gleich dazu. Erstmal möchte ich die Person rechts von mir vorstellen, beziehungsweise dass sie sich selber vorstellen, denn es ist nicht Maxi.
Ja, hallo, hier ist Lara, ich bin wieder am Start, mal wieder. Jetzt schon das dritte Mal in Folge, glaube ich, oder?
Ja.
Ja, das dritte Mal in Folge, ich bin wieder dabei.
Sehr cool. Ja, liebe Expertin, möchtest du dich selber vorstellen? Für was du, für welches Expertengebiet du stehst und wie du heißt und wer du bist und vielleicht kurz, so ganz kurz angerissen, sogar deinen Werdegang.
Ja, sehr gerne. Ja, ich bin die Sarah. Ich habe 2016 die Ausbildung zur Ernährungsberatung, Beraterin für Hunde und Katzen gemacht und mache das seitdem hauptberuflich. Bin da in das Thema so ein bisschen reingerutscht durch meine eigene Hündin. Die hatte als Welpe ziemlich Verdauungsprobleme, hat nur Blut gekotet und ja, da waren wir ganz oft beim Tierarzt, haben viel Geld da gelassen. Das war so erster Hund und direkt Sorgen und Ängste und dann habe ich mich damit so ein bisschen beschäftigt. Ich habe einen Master in Medizinmanagement gemacht, also komme eigentlich aus dem Humanbereich, habe jetzt quasi einfach nur die Zielgruppe so ein bisschen gewechselt. Die diskutiert auch in der Regel weniger als Menschen. Das ist mal ganz angenehm. Ja, und mache jetzt quasi Hunde und Katzen. Und damals war es halt so, dass viele in der Nachbarschaft auch gefragt haben, ja, wie geht's denn der Coco? Und habt ihr das in den Griff gekriegt? Und wir dann immer erzählt haben von den ganzen Tierarztbesuchen und was wir alles gemacht haben. Wir haben die geröntgt. Wir haben zig Futterwechsel vom Tierarzt empfohlen bekommen. Und jedes Futter sollte dann die Lösung sein. Und im Endeffekt waren es mit dem heutigen Wissen, hätte es gar nicht funktionieren können. Und so mein Bauchgefühl hat mir dann schon immer gesagt, nee, ich muss das irgendwie frischer machen. Das heißt, ich hatte dann dieses Trockenfutter da drin. Und mein Bauchgefühl hat mir schon gesagt, da muss irgendwie was Frisches rein. Also habe ich dann noch mit meinem Unwissen dann eine Kartoffel reingeschnitten und Hüttenkäse drauf. Und heute denke ich mir, oh Gott, dieser arme Hund, was der aushalten musste. Weil die war natürlich in einem totalen Erregungslevel, wo das System einfach Kollateralschaden geschrien hat und da gar nichts mehr funktioniert hat. Ne? Das heißt, die hat natürlich in so einer Phase dann auch Unverträglichkeiten entwickelt gegenüber anderen Nährstoffen oder gegen eigentlich harmlosen Nährstoffen. Das ist ja das, was ich auch tagtäglich dann sehe und mit zu tun habe. Und habe dann gesagt, nee, das geht nicht. Ich muss da jetzt mir ein paar Studien mal angucken, wie ist die Verdauungsphysiologie von Hunden überhaupt. Und dann bin ich darauf gestoßen, dass man sich da ausbilden lassen kann. Und ich bin halt da ein Fan von, wenn ich mich was interessiere oder was wissen will, dann will ich mal alles wissen. Mhm. Und deswegen hat mir das dann nicht gereicht, dass ich da irgendwie so einen Wochenendkurs mache, sondern ich habe dann direkt diese große Ausbildung gemacht. Und heute würde ich behaupten, dass die Ausbildungen vielleicht 5% sind von dem, was man wissen muss. Ja? Ich dachte damals, ich weiß alles. Ich wusste 5%. Das meiste habe ich dann wirklich durch Fortbildung, durch Härtefälle im Laden. Also ich habe ein Ladenlokal in Wermelskirchen, die Futterfährte. Da habe ich dann für meine Beratungskunden halt auch ein bisschen was an Produkten und ja, bin dann quasi in der Öffnungszeit Ansprechpartner und man kann mich dann auch für Beratungstermine buchen und so weiter. Genau, und das Wissen, was ich jetzt heute habe, das ist halt einfach durch ständiges Fortbilden, beobachten, was am Markt so passiert. Da gibt es ja auch immer mehr Studien und Ergebnisse. Die sind zwar alle auch schwammig, aber da kann man auf jeden Fall ein bisschen was mitmachen und arbeiten und das umsetzen. Ja, und dann habe ich der Coco angefangen, das Trockenfutter mal einfach aus dem Napf zu nehmen und habe der einfach Fleisch gegeben. Und es war so krass, weil 24 Stunden später hatte ich wieder einen gesunden Hund. Und der Tierarzt konnte das natürlich alles nicht glauben, weil das wäre ne, ganz komisch und das wäre vielleicht auch so dann passiert. Und ja, dann hat sie das halt rumgesprochen und dann hat die Nachbarin, die hat einen Freund, der Hund hat auch Durchfall oder Probleme oder gekötzelt oder der frisst morgens so viel Gras. Und dann hat man sich das Problem angehört und dann war es am Anfang wirklich so wie so ein kleiner Garagenverkauf. Und die Sarah, die weiß das, ruft die mal an und dann irgendwann habe ich gesagt, nee, warte mal, irgendwie Das kann ich nicht umsonst machen. Da muss ich auch, da fehlt einfach die Zeit, ne? Also, wem erzähle ich das? Man muss ja irgendwie sein Leben finanzieren. Also habe ich dann diese Ausbildung gemacht, den Laden eröffnet und ja, mache das jetzt seit 2016 hauptberuflich und helfe den Hundebesitzern und Katzenbesitzern dabei, ein gutes Futter für ihre Tiere zu finden, was halt hochwertig ist, was gut vertragen wird, ne? Was gut zusammengesetzt ist und.
Cool, vielen, vielen Dank für diesen Einstieg. Jetzt hat sich das für mich fast so angehört, als würdest du ein kleines Dogma fahren, was Frischfutter, was Frischfleisch angeht. Ist das denn so oder berätst du da in allen Futtermitteln und Futter unterschiedlichen Möglichkeiten? Es gibt ja irgendwie von selbstgekocht bis ja, Trockenfutter.
Ja, genau, das gute Jahr Trockenfutter. Nee, also früher, als ich dann diese Grundausbildung gemacht habe, da ist man natürlich sehr getrimmt auf dieses BARF. Und BARF ist das Allheil, also nicht das Allheilmittel, aber hilft in sehr vielen Situationen. Das ist auch richtig so. Aber was ich auch in diesen ja, 9 Jahren gelernt habe, ist, dass man sich immer ganz individuell mit dem Tier beschäftigen muss und mit dem Halter. Das heißt, dem einen tut das Frischfleisch vielleicht gut, dem anderen das Gekochte, der andere kommt besser mit einem Trockenfutter klar. Das ist zwar seltener, dass ein Fertigfutter funktioniert, aber wenn es funktioniert, dann versuche ich auch immer, die Besitzer dahingehend, ihnen so ein bisschen das schlechte Gewissen zu nehmen und zu sagen, du pass auf, am Ende kommt es darauf an, dass es deinem Tier gut geht und nicht, dass das perfekte Menü im Napf da jetzt ist. Ne? Bringt mir nichts, wenn ich das beste Futter dem Hund da ausrechne und zubereite und der Hund hat dreimal am Tag flüssigen Stuhl. So, oder juckt sich oder hat die Haut offen oder ne, da gibt es ja tausend Symptome, die dann da das Leben da erschweren und da muss man dann auch einfach ja in den sauren Apfel beißen, sage ich mal, und dann vielleicht die Fütterungsqualität, die man sich selber gesetzt hat, ein bisschen runtersetzen, um eben dem Hunden möglichst beschwerdefreies Leben zu ermöglichen. Das heißt, ich habe auch in meiner Beratungstätigkeit lernen müssen, dass natürlich in der Theorie das frisch zusammengestellte Menü für den Hund am sinnvollsten ist oder am besten ist. Das hat ja auch was mit der Verdauungsphysiologie zu tun, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber man muss da immer ganz individuell gucken, ne? Also das Trend ist ja jetzt auch diese vegetarisch-vegane
Ja.
Geschichte, ne? Und da werde ich ja auch ganz oft gefragt, ja, Sarah, geht das denn überhaupt? Und ja, es geht, aber es ist halt nicht schön. Also klar, ne, wenn wir uns mal so Trockenfutter angucken, wie die zusammengesetzt sind teilweise, da sind wir nicht weit entfernt von der vegetarischen oder veganen Ernährung, weil da sind ja nun auch diese ganzen Füllstoffe drin. Und dann wird da eine schöne synthetische Mischung drüber gekippt und dann wird da ein schöner Name sich ausgedacht, eine schöne Wiese drauf gedruckt und dann ist es das beste Trockenfutter auf der Welt, ne? Womit der Hund dann 20 wird. So, und das, klar, kann das funktionieren. Man muss sich dann halt aber auf jeden Fall mit dem Thema ein bisschen beschäftigen. Und damit ist mehr gemeint als ein Buch zu lesen, sondern da muss man sich schon mit Nährstoffen auch auskennen und wie die im Körper verarbeitet werden und wo die ankommen und was gebraucht wird. Und dann kann ich mit Nahrungsergänzungsmitteln, das heißt, ich habe natürlich auch viel Künstliches wieder im Napf, das muss ich dann halt akzeptieren, wenn ich mich für sowas entscheide. Dann kann ich das natürlich irgendwie durchrechnen und anbieten, ne? Ob das dann gut ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber tot umfallen wird der Hund davon jetzt nicht. Im Idealfall, wenn man es richtig gemacht hat. Und ja, aber wie gesagt, auch da muss man immer wieder individuell gucken. Ich habe zum Beispiel auch Allergiker, die sind einfach so überreizt vom Immunsystem her, dass man die erstmal runterfahren muss. Und da bleibt einem oft nichts anderes mehr, als die mal eine Zeit lang vegetarisch zu ernähren. Dass man einfach mal komplett Grund wieder reinkriegt.
Könntest du denn unabhängig von diesen individuellen Dingen auch pauschale Vor- und Nachteile von den jeweiligen Futtersorten
Auf
benennen?
jeden Fall. Also wir können ja mal das durchgehen. Was für Hauptfütterungsmethoden gibt es da? Ne? Also es gibt ja ganz klassisch das Trockenfutter, wo ich glaube, ich behaupten würde, dass die meisten, wenn die einen Welpen oder einen Hund aus dem Tierschutz bekommen, die kriegen ja meistens erstmal Trockenfutter. So, wenn der Hund unkompliziert ist und alles verträgt, ist er jetzt mal schön mit so einem Kuhmagen ankommt, dann ist das ja fast schon egal, was man da oben reintut. Die sind dann erstmal dankbar und froh über alles. Und dann, wenn die dann angekommen sind, dann kommen auch schon mal so die ersten Baustellen, weil dann hat man ja Zeit dafür, solche Baustellen mal zu zeigen. Und dann wird sich gejuckt und dann werden die Pfoten geleckt und ne, das sind dann nachher nochmal so Sachen. Aber grundsätzlich kann man einen Hund ja theoretisch mit Trockenfutter ernähren, mit einem Hoch- oder Nassfutter, also mit einer gekochten Fleischmahlzeit. Dann gibt es ja auch noch die Softfutter jetzt, wenn wir nochmal zum Trockenfutter zurückgehen. Das gibt es ja jetzt auch. Das ist ein Trockenfutter mit einem höheren Feuchtegehalt. Na, also man hat ja bei einem normalen Trockenfutter um die 7% Feuchtigkeit. Und die Soft-Trockenfutter, die haben so 17-18%. Na, damit möchte man das halt so ein bisschen verbessern. Beim Nassfutter oder bei frisch zusammengestellten Rationen, da reden wir halt irgendwie von 70-80%. Das ist natürlich was ganz anderes und deswegen versucht diese Soft-Trockenfutter-Geschichte das so ein bisschen in die richtige Richtung zu bringen. Und ja, das sind so, würde ich sagen, jetzt mal die vier oder drei Hauptkategorien an Futtermitteln, für die ich mich entscheiden kann. Wenn wir jetzt mal beim Trockenfutter starten, das ist natürlich für uns als Halter die bequemste und wahrscheinlich auch kostengünstigste Methode. Ist lagerbar, kriegst du überall, kannst du online dir irgendwie nach Hause liefern lassen und dann steht er da im Keller oder in der Futtertonne. Das klebt nicht an den Händen, du hast nicht viel Verpackungsmüll, also es hat wirklich viele Vorteile. Die sind aber alle nur für uns Menschen. Für den Hund gibt es eigentlich gar keinen Vorteil. Es ist weder alles drin, was, das wird ja immer gern gesagt, dein Trockenfutter ist alles drin. Wenn man das mal durchrechnet, ja genau, ist ein Alleinfuttermittel. Das ist auch immer mein Lieblingssatz im Laden, weil das gibt so eine Sicherheit, die keine ist. Ne? Weil ich kann dann die Verantwortung an den Hersteller im schlechtesten Fall abwälzen und sagen, naja, der hat mir ja gesagt, da ist alles drin. Und es wurde ja geprüft, dass da alles drin ist. Ich prüfe ja aber gar nicht, wissen die Leute denn überhaupt, was in den Napf muss? Also wer hat das denn entschieden? Woher wissen wir denn überhaupt, was in den Napf muss? Ne, wissen wir überhaupt, was in den Napf muss? Und wo wird sich da orientiert dran? So, und es gibt Referenz- oder diese NHC-Werte zum Beispiel. Da gibt es auch noch andere Werte, aber die sind alle veraltet eigentlich. So, das heißt, wenn man mit einem logischen Menschenverstand an die Sache geht, kann ich mich eigentlich nur an dem orientieren, was schon immer funktioniert hat. Und das ist halt das Beutetier. Ne? Also ohne ein Beutetier würde unser Hund ja heute nicht mehr existieren und wäre diese Spezies irgendwann ausgestorben. Und natürlich hat der Hund mit der Domestikation irgendwie auch zum Menschen gefunden und da auch andere Nahrungsmittel gekriegt, die er dann auch verdauen konnte oder vertragen konnte in dem Sinne. Aber ich sage meinen Kunden auch jedes Mal, das ist eine Zeit, wo zum Beispiel auch Getreide sehr schwer zu gewinnen war. Also da musste richtig was für gemacht werden, damit da so ein Brot entstanden ist. Ne? Und das werden die nicht dem Hofhund gegeben haben. Also das war ja ein wertvolles Gut. So, und deswegen, ich finde es immer so witzig, wenn die sagen, ja, aber die haben ja dann früher auch Kartoffeln gekriegt. So. Dann, was ist das für ein Argument? Also erstmal nein und ich war nicht dabei, ich weiß es nicht. Und das ist dann immer so die Rechtfertigung dafür, dass dann auf einmal so ein Trockenfutter 70% Kohlenhydrate enthält. Ne? Also das ist ja in keinem Verhältnis zu, der kriegt mal eine Kartoffel vom Tisch. Nee, man hat früher natürlich die Schlachtabfälle und die Fleischreste. Natürlich hat er auch mal andere Abfälle gekriegt, ne? Aber es waren halt einfach Lebensmittel, die übrig waren. Und die waren natürlich, gerade wenn so auf so einem Hof geschlachtet wurde, ja, dreimal darfst du raten, wo die ganzen Sachen gelandet sind, natürlich da irgendwie bei den Hofhunden. Ne? Und das war ja auch gut so. Hat ja auch lange funktioniert. Und was man aber auch sagen muss, ist, wenn es nicht funktioniert, dann ist man nicht mit dem Hund in die Klinik zum besten Neurochirurg oder zum besten, was weiß ich. Ne? Ich meine, heute kriegt ein Hund theoretisch schon eine Zahnspange, wenn er es braucht. So, das ist da gibt es ja wirklich keine Grenzen mehr.
Das war Thema mal bei Emma, weil die einen Überbiss hat.
Ja, siehst du? Ja, ja. Also das wird gemacht. Ja, ich das weiß. Wird gemacht. Der Hund kriegt eine Zahnspange, wenn er sie braucht. Und wenn ein MRT notwendig ist, dann kommt der ins MRT. Ja, ja. Ne? Also das ist wirklich, da gibt es ja nichts, was man dem Hund nicht ermöglichen würde, wenn es um Gesundheit geht. Und früher hat man das halt nicht gemacht. Die sind hinter die Scheune und haben uns erschossen. So, und dann gab es irgendeinen Welpen um die Ecke, der dann wieder da an die Kette gekommen ist oder so. Furchtbar. Aber so war das ja. Der hatte einen ganz anderen Stellenwert. Ja. Und deswegen wage ich zu bezweifeln, dass die da wirklich hochwertige Lebensmittel wie und verarbeitete Lebensmittel wie Kartoffel, Reis, Brot oder so bekommen. Das macht einfach keinen Sinn. Okay. So, und genau, bei den Trockenfuttern, wie gesagt, um das jetzt wieder zurück zum Thema zu kommen, jetzt haben wir ein bisschen abgeschweift. Ihr müsst mich dann auch mal bremsen. Okay,
dann werde ich zukünftig
intervenieren.
Ja, intervenieren. Genau.
Also, Trockenfutter hat für den Hund halt einfach keinen Vorteil. Es ist nicht sicher. Der Halter gibt die Verantwortung ab, weil das natürlich immer angenehmer ist, zu sagen, der war schuld, als ich habe die Verantwortung für das Futter selber übernommen und es ist schief gegangen. Mhm. Na, und ich versuche dann dem Kunden auch immer zu erklären, ey, es ist nur Hundefutter, ne? Mhm. So, das kriegen wir hin. Das ist jetzt, also man kriegt ja auch hin, sein Kind irgendwie zu ernähren, wenn man Mutter wird oder Eltern wird, ne? Das ist jetzt kein Hexenwerk. Man muss sich halt einmal damit beschäftigen. Da gibt es ja zum Glück auch viele Leute, die das für einen gemacht haben, wo man sich dann Hilfe holen kann. Und dann kann man diese Fütterungsmodelle halt eben durchsprechen und gucken, was zu einem passt. Und beim Trockenfutter ist, wie gesagt, Hauptargument oft, ja, das hat ja so viele Vorteile, aber es hat immer nur Vorteile für den Halter und nicht für den Hund halt eben nicht. Und das größte Problem ist, und das sehe ich auch tagtäglich in der Beratung, ist, dass diese Trockenfutter halt einfach mittlerweile so schlecht zusammengestellt sind. Es gibt so viele schlechte Futtermittel oder Fertigfutter, das ist wirklich gruselig. Und die werden, ich sag mal, in den schönsten Verpackungen verkauft, ja, in Sendepausen im TV gezeigt und das sehen dann so viele Leute und denken sich, ach ja, das habe ich ja schon mal im Fernsehen gesehen, hier steht das jetzt, dann probiere ich das doch mal aus und gucken gar nicht mehr, was ist denn da überhaupt drin. Deswegen sage ich immer meinen Leuten, egal was ihr dem Hund gebt, schaut einmal hinten auf die Verpackung drauf.
Gibt es ein Trockenfutter, was du empfehlen könntest?
Nein. Weil es trocken ist. Weil es trocken ist. Also ich finde es wichtig, wenn man sich dafür entscheidet, dass man weiß, dass ich dem Hund damit eigentlich keinen Gefallen tue.
Okay.
Weil es trocken ist. Das ist einfach das Hauptargument. Es ist so weit von dieser natürlichen Ernährung entfernt, von der Verdauungsphysiologie und alles, dass es einfach eine total unnatürliche Fütterungsmethode ist. Mhm. Wenn aber mein Geldbeutel oder ich mit dieser Nachteile bewusst bin und ich gehe die dann bewusst ein, ist das okay für mich. Mhm. Ne? Also ich habe ja auch Trockenfutter im Laden, zum Beispiel für Leute, die sagen, ich muss das mischen, weil ich kann es mir sonst einfach finanziell nicht leisten. Oder ich bin jetzt 4 Wochen weg und mein Nachbar ist so lieb und passt auf meinen 55-Kilo-Kangal auf. So, dann kann ich dem nicht noch eine Gefriertruhe dahinstellen und sagen, ach übrigens, der kriegt jeden Dienstag 500 Gramm Hühnerherzen. So, das funktioniert. Und hier ist der Ernährungsplan für meinen Spatz. Ne? Da macht keiner. Und da, finde ich, muss man auch irgendwie realistisch bleiben. Ne? Also, wenn ich selber bereit bin, den Aufwand zu betreiben, super, finde ich voll cool. Aber das kann ich ja jetzt nicht jedem zumuten. So, und deswegen muss man auch immer gucken, was habe ich da für einen Halter, was habe ich da für einen Hund, was habe ich da gerade für eine Situation. Und wenn man dann mal für eine Zeit lang auf ein etwas minderwertiges Fütterungsmodell umsteigt, finde ich das überhaupt nicht schlimm.
Ja? Welches Futter hast du bei dir im Laden stehen?
Ich habe auf Kundenwunsch das Trockenfutter von Wilds Land, das Soft-Trockenfutter da. Das ist okay von der Zusammensetzung. Ich habe Wolfsblut da, weil es einfach viele kennen und viele mal so zwischendurch auch als Leckerchen oder, ne? Und dann habe ich das von My Signature da, das ist eher unbekannter. Das ist ein kaltgepresstes Trockenfutter von einem Betrieb aus Bayern. Paul und Paulina heißen die. Die haben jetzt letztes Jahr ein Trockenfutter rausgebracht. Das ist von der Zusammensetzung her ganz cool. Sieht aber aus wie Wildfutter im Wildpark. Also es ist echt... Es
sieht so Pellets.
Ja, genau. Ja, es sieht echt unappetitlich aus. Also wenn ich mir vorstelle, ich würde meinem Kupi da so 300 Gramm von diesen Pellets da reinwerfen, ich könnte das nicht mit mir vereinbaren. Ich hätte so schlechtes Gewissen.
Ich crash die Folge.
Ja.
Okay, dann kommen wir einmal zu den Vor- und Nachteilen von einem Nassfutter.
Mhm. Also bei Nassfutter hast du halt den Vorteil, dass du dieser Verdauungsphysiologie vom Hund einfach ein bisschen näher kommst. Ne? Also wenn wir uns einen Hund ja schon, einfach weil sie fleischbasiert ist, also wenn wir uns jetzt einen Hund anschauen, Maulbereich ist ja schon das erste Verdauungswerkzeug. Wir haben Reißzähne, wir haben Fangzähne. Was wir nicht haben, ist sowas wie ein Mahlzahn oder ne, die Backenzähne sind ja auch quasi Spitz- und Schneidewerkzeug.
Das jetzt heißt, ist es ja aber so, dass ich weiß, dass zum Beispiel, wenn wir uns jetzt um die Magen-Darm-Physiologie mal kümmern, dass sie ja anders ist als bei der Katze.
Ja. Ich vertrage auch einen Liter Rotwein, mal mehr oder weniger. Aber es heißt nicht unbedingt, dass ich das gut, dass mir das was bringt. Ne? Also ein Hund, der zum Beispiel jetzt einen Faserstoffanteil verträgt, das heißt, dass er davon nicht tot umfällt oder nicht davon Durchfall kriegt, rechtfertigt ja nicht, diesem Tier das dann auch in hohen Mengen zu geben. Ne? Rein von der Verdauungsphysiologie ist es so, dass der Hund zum Beispiel keine pflanzlichen Enzyme besitzt. So, das heißt, eine pflanzenbasierte Ernährung wäre schwierig. Weil wie kriege ich meine Nährstoffe? Das kriege ich also nur durch synthetische Zusatzstoffe. Das heißt, ich brauche ja irgendwie was, was von Natur aus schon Nährstoffe enthält, die mein Körper annehmen kann als Hund. Und da sind wir einfach bei Fleisch. So, und Hunde besitzen keine pflanzlichen Enzyme, um sowas zu spalten. Also deswegen haben wir ja auch bei der selbstgekochten Nahrung die Anforderung, dass wir den pflanzlichen Anteil entweder pürieren, schreddern oder erhitzen, damit da halt überhaupt irgendwie was ankommt. Und wir geben ja diesen Pflanzenanteil auch nicht wegen den tollen Nährstoffen, die da drin sind, sondern einfach als Quelle für sekundäre Pflanzenstoffe. Auf gut Deutsch, damit hinten was Schönes rauskommt. Ne? Und die Darmflora eben halt intakt bleibt. Ne? Weil die ernährt sich halt eben nicht von dem tierischen, sondern die ernährt sich von dem pflanzlichen Anteil. Und deswegen braucht der Hund natürlich auch einen pflanzlichen Anteil, aber halt eben nicht in den Mengen, wie es in Fertigfuttern heute verkauft wird.
Vor- und Nachteile von Nassfutter?
Genau, Nachteil bei Nassfutter würde ich definitiv auch den Preis einfach nennen. Ich finde es krass, was jetzt so eine Nassfutterdose kostet. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe hier irgendwie 30, 40 Kilo Hunde, die da locker 800 bis ein Kilo am Tag weghauen, ey, wer soll sich das denn noch leisten? Ne? Dann brauchst du noch eine Krankenversicherung, dann kann der Hund noch, ne, Hundeschule etc. Also das ist schon Luxusgut dann. Dann hast du den ganzen Verpackungsmüll. Ne? Für den Hund ist eigentlich im Nassfutter, wenn es gut zusammengesetzt ist, gibt es eigentlich keinen Nachteil. Es ist leicht verdaulich, es ist quasi so ein bisschen durch das Kochen ja schon von der Verdaulichkeit her sehr angenehm für den Hund. Also es passiert ja auch schnell, den Magen-Darm-Trakt ist schnell wieder draußen und so. Kann für den einen oder anderen auch vorteilhaft sein, wenn ich zum Beispiel Probleme mit der Bauchspeicheldrüse habe, dann bin ich vielleicht sogar auf gekochte, pürierte Nahrung angewiesen. Also da würde ich jetzt sagen, der Nachteil für den Hund vielleicht noch, dass er halt eben davon nicht so lange satt ist, weil es halt eben schnell den Darm passiert. Und dass er relativ hohe Mengen braucht, um Gewicht zu halten. Na, das ist ja sowieso ein Problem bei Fertigfutter, dass ich da mich in einem Segment aufhalte, der nicht sich speziell auf mein Exemplar jetzt spezialisiert hat. Ne? Sondern es ist so ein Futter, was die große Bandbreite vielleicht gut verträgt und deswegen wird es dann in der Zusammensetzung verkauft. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Sportler zu Hause habe oder einen Hund einfach mit einem hohen Stoffwechsel, da kannst du dann Nassfutter vorne reinschmeißen, bis zum geht nicht mehr. Mhm. Im schlechtesten Fall kommt das hinten einfach so wieder raus, weil es gar nicht im Körper ankommt. Ne?
Also liegt das dann an der geringen Nährstoffdichte oder einfach an der schlechten Verwertbarkeit?
An der schlechten Verwertbarkeit, würde ich behaupten. Ne? Und das ist halt davon abhängig, wie es zusammengesetzt ist. Also es gibt mittlerweile wirklich gute Dosen auf dem Markt, die man super gut als Urlaubsalternative. Ich habe vergessen aufzuschauen, also auch meine BAFA nehmen immer gerne mal so eine Notfalldose mit. Mhm. Was man natürlich, wenn man zum Beispiel ein Tier mal frisch ernährt hat, also deutlich merkt, ist natürlich der Absatz. Ne? Es kommt einfach viel mehr hinten raus. Auch wenn ich eine gute Dose habe. Also der Hund hat mindestens 2-3 Mal Output am Tag. Und das ist dann schon gut. Wenn, ne? Also, und da kriege ich dann auch ganz oft, wenn die dann umstellen auf eine Qualitätsstufe höher, also quasi das selbst zusammengestellte, kriege ich dann auch ganz oft so Nachrichten wie, ja, ich glaube, der hat Verstopfung, da kommt nichts, ich bin hier schon die zweite Runde um Block gegangen. Und dann warten die auf diesen Knödel, der endlich kommt. Ne?
Ja. Weißt du noch, als ich in Baden-Württemberg war?
Ja, genau. Lara ist auch so eine Kundin, die mir dann panisch bei WhatsApp schreibt, muss ich zum Tierarzt, der Hund kackt nicht mehr.
So. Genau so war das.
Ja.
Und ich war halt einfach in Baden-Württemberg am ADW, wirklich, ohne Scheiß. Ich hatte keine Ahnung, wo die nächste Klinik ist oder wo der nächste Tierarzt ist. Und ich habe ganz panisch. Ich so, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Es kommt einfach gar nichts mehr. Das Problem war ja, vorher kam halt immer nur flüssig. Und jetzt kam halt gar nichts mehr. Und sie so, ja, nee, wir warten mal noch einen Moment. Genau. Warten wir noch. Und dann kam Gott sei Dank was.
Ja. Ja, aber das habe ich ganz oft. Also das ist auch ein Teil meiner Arbeit. Ihr wollt nicht wissen, wie viele Kacki-Fotos, Kotz-Fotos ich auf meinem Handy habe. Ich sage schon immer so zum Spaß, ey, mir darf nie jemand das Handy klauen, der denkt echt, ich bin psychisch krank, weil ich so viele Kack-Fotos auf meinem Handy habe. Oder auch Fotos von blutigen Stühlen. Und das ist wirklich, also darf ich gar nicht so eigentlich erzählen. Naja, auf jeden Fall ist halt die, also es ist ein wichtiges Thema für einen Hundehalter. Was kommt hinten aus meinem Hund wieder raus. Das wird fotografiert, das wird akribisch gesucht, das wird mit einem Stöckchen auseinandergenommen und geguckt, was da drin ist. Und dann werden wir darüber Bericht erstattet.
Ne? Soll ich mich outen?
Ja.
Also ich krame nicht in dem Kot rum, aber wenn ich es einsammle, dann fühle ich immer so, ja, ob da zum Beispiel Knochenstücke drin, ja, sind oder so.
Ich finde das gut.
Also ich knete das so, also kneten ist jetzt übertrieben, aber ich fühle es einmal so ein bisschen durch, ob die Konsistenz mir gefällt.
Genau, genau, weil es halt einfach super viel aus darüber gibt, wie es unserem Tier auch geht. Ne? Ja. So, und leider
ich finde es aber super lustig, weil ja, ich kenne das auch, über die Gedanken, also über den Kot der Hunde macht man sich so viele Gedanken. Ey, wenn ich 3 Wochen Durchfall habe, psychosomatisch oder warum auch immer, ja, habe ich 3 Wochen, ist mir egal, ne? Also da verschwende ich keinen Gedanken daran, vielleicht mal irgendwie zum Arzt zu gehen, irgendwas für mich zu machen oder sonst irgendwas. Das ist dann halt so, ne? Das ist schon...
Ja, und beim Hund wird die Ernährungsberaterin angeschrieben, ne? Also da, das will man dann möglichst schnell wieder in den Griff bekommen. Ja. Und das ist ja auch vernünftig. Also ich finde das gut, dass man da guckt, dass es dem Tier auch gut geht. Es ist halt schwierig, weil das haben natürlich auch die Futtermittelhersteller rausgekriegt. Dass die Leute immer schöne Würste haben wollen bei ihren Hunden. Das heißt, was machen die? Die hauen da in die Trockenfutter wirklich Klebstoffe rein.
Krass, damit, ne, das feste ist.
Damit die Wurst schön fest ist. Und der Besitzer, der ist dann total happy, weil der Hund macht bei jeder Gassi-Runde erstmal einen schönen Haufen. Der ist immer fest und dann wird erzählt, ja, mein Hund verträgt das super. Mhm. So, und dann kriegen die irgendwo mit, Trockenfutter soll ja die Nieren belasten. Ist ja auch so. Also es ist viel zu wenig Flüssigkeit drin. Das ist auch ein großer Nachteil übrigens nur ein Hund. Dass, bei Katzen ist es jetzt noch extremer. Da ist ja wirklich, man füttert die Katzen damit krank. Mhm. Beim Hund leider auch. Also wie viele Niereninsuffizienzen gibt es beim Hund? Ne? Also ich glaube, jeder von uns kennt irgendwie einen, der ein auffälliges oder einen Hund hat mit einem auffälligen Blutbild. Und oft sind das leider fütterungsbedingte Geschichten. Mhm. So, und deswegen ist das vielleicht auch mit einer der größten Nachteile beim Trockenfutter, dass ich da mir einfach solche Geschichten anfütter. Ne? Und da kann das Trockenfutter noch so hochwertig sein. Da ist einfach das Problem, wie ich eben schon gesagt habe, dass es trocken ist. So, das passt einfach nicht zur Verdauungsphysiologie des Hundes. Wenn wir uns am Beutetier orientieren, ist das einfach die größte Abweichung. Und immer wenn ich von diesem Beutetierprinzip, also das, was sich die Natur quasi für den Hund überlegt hat, stark abweiche, ja, dann passieren die Probleme. Dann kann mein Hund nicht gesund bleiben, ne?
Jetzt nochmal zum Thema Nassfutter. Wir hatten da jetzt schon mal die Vor- und Nachteile aufgegriffen. Mhm. Hast du, du sagst ja, dass es dafür den Hund an sich wenig Nachteile gibt. Was würdest du denn zum Beispiel den Barfern oder auch deinen Kunden, die eben Nassfutter füttern möchten, für eine Marke empfehlen?
Also ich selber verkaufe im Laden die Nassfutterdosen von My Signature, auch von dem kaltgepressten Trockenfutter, was ich da jetzt eben schon erwähnt habe, von Paul und Paulina. Die Dose finde ich wirklich gut zusammengesetzt und vom Preis-Leistungs-Verhältnis auch okay. Ich meine, die Dose kostet jetzt, glaube ich, 5,79 Euro. Ist natürlich ein stolzer Preis. Aber du hast bei jeder Sorte mindestens 40-50% Muskelfleischanteil enthalten. Das ist einfach der teuerste Rohstoff, weil das ist Skelettmuskulatur. Und man sollte halt schon, wenn man sich an so einem Beutetier orientiert, gucken, dass man eben halt nicht eine Dose wählt, wo irgendwie 80% Innereien drin sind. No, das gibt auf jeden Fall einen Flotten. Ne? Das ist einfach, das ist so. Also ja, und wenn es das nicht gibt, dann ist wieder irgendwas reingemischt, ne? Dass das eben halt nicht passiert. Es ist ja auch das Problem, dass die Gesetzesgebung dem Herstellern da sehr viel Freiraum lässt. Ne? Also du kannst ja wirklich die da irgendwie draufschreiben, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse in Klammern 3% Rind. Ja, ja. So, dann reicht das. Ja. Dann geht das auf den Markt. wo ich mir denke, okay, cool, ich kenne einfach 97% der Dose nicht, aber kann ich auch mal 4 € für verlangen. So, und das ist halt schon krass. Und ich finde es auch immer wieder Wahnsinn, dass das manche Leute auch wirklich kaufen. Ne? Mhm. Es ist zwar eher die ältere Generation, sage ich ganz ehrlich, das merke ich auch im Laden. Also die Leute, die sich jetzt so mit Anfang 30, Anfang 40 so da irgendwie einen Hund holen, die haben das schon bewusst, die haben das alle mitgekriegt, dass man irgendwie mal gucken muss, was man dem Hund gibt. Mhm. Und da gab es ja auch so ein bisschen die Richtung, so dass jetzt die frisch zusammengestellte Nahrung immer mehr nachgefragt wird. Und das ist eigentlich eine schöne Entwicklung, weil man ein Bewusstsein in der Gesellschaft dafür schafft, wie viel Schrott man bisher so in die Hunde gefüttert hat für teuer Geld. Also es ist ja nicht so, als würde jetzt ein Trockenfutter kein Geld kosten. Es ist ja trotzdem teuer, nur da verdienen halt leider ein paar andere Stellen noch mit dann. Ne? Da hat der Hund nicht viel von.
Gut, Vor- und Nachteile von der Rohfütterung vom Barfen.
Genau, also Barf ist, glaube ich, jetzt fast jedem Hundebesitzer mittlerweile ein Begriff. Es ist halt die biologisch artgerechte rohe Fütterung. So kann man das ins Deutsche übersetzen. Das ist eine Fütterungsform, die halt eben ermöglicht, sehr nah am Beutetierprinzip sich zu bewegen. Man versucht im Endeffekt, das Beutetier nachzubauen, so gut wie es geht. Das heißt, ich schaue mir an, was ist denn an so einem Beutetier dran? Wenn man jetzt mal realistische Beutetiere nennt, sind das ja sowas wie Maus, Ratte, Vogel, Kaninchen, Reh. Ne? Und dann schaue ich halt, was ist denn an so einem Tier an Nährstoffen, was der Hund dadurch aufnehmen würde? Und versuche das halt eben dann in einem Napf nachzubauen. Und da haben sich natürlich Leute dann zu Gedanken gemacht und dann auch das mit den NAC-Werten zum Beispiel verglichen und geguckt, ja, wie ist denn das, wie viel Vitamin D braucht der Hund, wie viel Calcium, wie viel Phosphor, wie viel Zink und so weiter. Und hat dann so eine vereinfachte prozentuale Aufteilung erstellt, dass man sich daran so ein bisschen orientieren kann. Man sagt halt, dass man den Hauptteil des tierischen Anteils aus Muskelfleisch, dass der aus Muskelfleisch bestehen sollte. Das ist dann, sagen wir jetzt einfach mal 50%. Wenn man jetzt Pansen und Blättermagen füttern möchte, sollte der Anteil nicht mehr als 20% ausmachen. Und dann haben wir 15% Innereien und 15% rohe fleischige Knochen. So nennt sich dann die letzte Komponente. So, dass ich wieder auf meine 100% komme. Und ich habe natürlich auch einen pflanzlichen Anteil, den ich integrieren kann. Der sollte halt um die 20% ausmachen bei einem gesunden Hund. Man kann den natürlich auch ein bisschen erhöhen. Also dass man jetzt sagt, man füttert zum Beispiel nicht nach dem 80-20-Prinzip, sondern 70-30-Prinzip. Da muss ich immer gucken, was habe ich für einen Hund, wie alt ist der, wie aktiv ist der, ist der kastriert, ist der nicht kastriert. Da wird es dann immer wieder ein bisschen individueller. Das ist ja auch das Schöne und der Vorteil an dieser Fütterung, dass ich wirklich auf jedes Tier mit seinen Baustellen eingehen kann, ne? Oder auf die Wünsche des Halters eingehen kann. Wie zum Beispiel, ich möchte keinen Pansen füttern. So, dann können wir den rausstreichen. Dann muss ich den mit einem Muskelfleischanteil dann ersetzen. Das geht dann alles. Man kann halt da, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Komponente habe, die ich ändern möchte, dann ändere ich einfach diese Komponente und wechsle nicht das komplette Futter, wie ich jetzt bei einem Fertigfutter. Wenn ich da irgendwie merke, der Hund verträgt was nicht, kann ich das ja nicht da rausfummeln. Ne? Also ich muss dann das ganze Futter wechseln. Und das ist das Schöne bei dem BAF. Da kann ich halt ganz individuell auf das Tier eingehen und auf meine Wünsche eingehen und kann eben halt auch sicher sein, dass das, was ich im Napf haben möchte, auch im Napf habe. Ne? Weil ich sag mal, ein Stück Rindfleisch erkenne ich. Wenn ich jetzt eine Nassfutterdose aufmache, habe ich so eine Pampe, ich will es jetzt gar nicht so negativ sagen, ein Fleischbrei. Und gefühlt riecht er immer nach Katzenfutter. Also jede Dose, die ich aufmache, habe ich das Gefühl, riecht immer gleich. Ne? Wenn man jetzt so aus herkömmlichen, jetzt aus Fachgeschäften da jetzt irgendwie mal was mitnimmt, das sieht irgendwie alles gleich aus und riecht auch gleich. Und jeder hat aber irgendwie eine andere Zusammensetzung. Und dann frage ich mich immer so, wie geht das? Das macht für mich einfach keinen Sinn. Das heißt, da muss ja irgendwie getrickst werden und ja, und ich finde es halt schön, wenn man selber die Verantwortung dann dafür trägt, weil dann kann ich sicher sein, dass da auch ein Interesse hinter steht, dass es meinem Hund auch gut geht und kein finanzielles Interesse dahinter steht, ne? Wie jetzt bei einem Futtermittelhersteller. Der Nachteil beim BAF ist definitiv der Aufwand. Ich muss mich mit der Fütterung beschäftigen oder ich muss jemanden suchen, der sich damit beschäftigt hat und den gegebenenfalls auch dafür bezahlen, dass ich mir zum Beispiel einen Ernährungsplan erstellen lasse. Ich muss Zeit investieren, dass ich zum Beispiel das Fleisch einkaufe, auswähle, mich vielleicht vorher auch informiere, welches Fleisch ich nehmen muss und wie ich das zusammenstellen muss. Und dann muss ich es auch noch lagern. Ne? Also gefrorenes Fleisch. Dafür brauche ich eine Tiefkühltruhenkapazität. Und das ist natürlich ein Nachteil. Sind aber nur Nachteile für den Menschen. Für den Hund hat Barf eigentlich keinen Nachteil, weil es ist meistens sogar für die Hunde, die Symptome haben oder Probleme haben mit der Ernährung, ja wirklich eine Genugtuung, endlich keine Bauchschmerzen mehr zu haben, endlich nicht mehr aufgebläht zu sein, gut versorgt zu werden mit Nährstoffen. Das heißt, für den Hund hat es eigentlich nur Vorteile, wenn ich eine frische Mahlzeit konzipiere und dem Hund anbiete.
Als wir zu Frodos Zeiten bei der Ziege waren, mussten wir fast 1 Kilo Fleisch am Tag
Oh,
füttern,
das
damit
ist
der Hund
scheiße.
sein
Ihr
Gewicht
tat mir
hält.
so leid. Es tat mir
Wir
so
waren
leid.
aber, das, ich wollte das, also das soll jetzt hier kein auf die Schulter klopfen werden, aber wir haben es gemacht. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich Sarah irgendwann im Laden gesagt habe, ganz feierlich, dass wir jetzt noch eine zweite Tiefkühltruhe haben, weil die
Ja.
Kühlgefriert-Kombi oben es nicht mehr gepackt hat, weil da ja Raya auch gebarft, also ne, die wird ja noch gebarft und Frodo dann halt eben mit der Ziege, keine Chance. Ging nicht anders, mussten wir einen Ersatz haben noch.
Ja, das ist halt der Aufwand, ne? Also du hast ja jetzt auch noch eine längere Anfahrt zu mir. Ich habe tatsächlich auch viele Kunden, die so weit fahren. Die schreiben mir dann vor, ob ich die Sachen da habe, damit ich sie auch wirklich da, weil wenn die in einer Dreiviertelstunde eine Strecke gefahren sind, ne, das ist, und die nehmen natürlich dann auch andere Mengen mit, damit sich das eben lohnt. Und dann brauchst du natürlich eine Gefrierkapazität. So, aber was ich auch immer wieder merke, ist, dass wenn zum Beispiel, also eigentlich ist es ja so, dass ich hauptsächlich auch Hunde habe in der Beratung, die halt auch einfach krank sind, ne? Also die Probleme haben. Und wenn du dann einen Hund hast, der sich den ganzen Tag juckt, da wird man ja selber irgendwann aggressiv. Irgendwann merkst du ja schon, dass du so selbst so sagst, so, boah, hör jetzt auf, dich zu jucken. Und es tut einem so leid, weil der Hund kann ja nichts dafür. Der wird ja auch gerne aufhören, sich zu jucken, ne? Ist ja nicht so, als würde da Spaß dran haben. Und man wird ja selber irgendwann, das ist ja so ein Leidensdruck. Also gerade Juckreiz macht die Leute verrückt. So, und wenn man darüber redet, juckt es direkt selber irgendwie. Also, ne, das ist ja auch so eine Sache. So, und dann sind die dann natürlich auch bereit, so einen Mehraufwand zu leisten, weil sie sich sagen, boah, nee, das geht auch nicht mehr. Und wenn man dann zwei, drei Futterwechsel durch hat und man merkt, es wird überhaupt nicht besser, ja, dann bleibt mir da gar nichts anderes übrig, als mal zu sagen, okay, ich versuche jetzt mal einen ganz anderen Weg. Und dann landet man halt oft bei den selbst zusammengestellten Sachen, ne? Deswegen ist das natürlich auch meine Hauptarbeit als Ernährungsberaterin, weil ein Fertigfutter aussuchen, das kann theoretisch jeder. Das ist halt, ja, das, was du hinten draufstehen hast, da musst du dich halt so ein bisschen drauf verlassen. Und da kann dir vielleicht auch irgendein Mitarbeiter noch sagen, ja, das hier ist gut, das ist nicht so gut. Aber wenn du selbst zusammenstellst, dann brauchst du natürlich schon ein bisschen professionellere Hilfe. Ne? Da muss es mal durchgerechnet werden, da muss eine ordentliche Anamnese gemacht werden. Also was wurde denn überhaupt schon untersucht? Wo stehen wir denn gerade? Also ich habe auch ganz oft Kunden, die kommen mit Riesenakten zu mir, mit Blutbildern von 3, 4 Jahren. Also die haben wirklich schon richtig viel Geld ausgegeben. Die haben auch wirklich eine Leidensgeschichte dahinter. Der Hund ist eigentlich, sieht auch schon erschöpft aus, ne? Durch die ganzen Futterwechsel und ständig irgendwie Klinikaufenthalten. Lara hebt gerade die Hand, ne?
Fühl's.
Du fühlst es und es tut mir immer so leid, weil es wäre einfach schnell, man wäre schneller an dem Punkt, wenn auch zum Beispiel Tierärzte ein bisschen offener zu diesem Thema stehen würden, ne? Und das nicht so verteufeln würden. Ja, es ist
Warum
mehr
tun Sie
Aufwand,
das?
weil wo gehst du hin, wenn es nicht klappt?
Zum Tierarzt.
Genau, das heißt, der Tierarzt sieht öfter die Probleme, wenn die Leute falsch barfen. Ne? Und deswegen mache ich den Tierärzten da auch kein Vorurteil oder Vorurteil,
Vorwurf, ja,
Vorwurf,
von,
danke.
ja.
Da keinen Vorwurf, weil die Leute denken sich, ja, Hunde füttern, ich packe mal ein bisschen Fleisch in den Napf. Oder ich habe ja leider auch BarfShop-Betreiber in der Umgebung, auch Kollegen, wo ich mir denke, so, boah, Leute, ihr wisst das eigentlich besser. Und nur weil das jetzt vielleicht günstiger im Einkauf ist und ihr eine bessere Marge habt, verkauft ihr jetzt hier, ich sage jetzt mal, Welpenschmaus, ne? Fertig-BarfMix mit 50% Pansen, 5% Leber und dann noch 10% Euter, was weiß ich, was da noch drin ist. Also ein richtig schlecht zusammengestellter Mix. Das gibt es ja leider auch. Barfist ja nicht gleich Barfdas ist mit Barfaber halt eben nicht gemeint, sondern mit Barfist wirklich gemeint eine Orientierung an dem Prinzip. Da habe ich Konzeptregeln, die muss ich einhalten. Die muss ich aber auch kennen, damit ich sie einhalten kann. Und das kennen die meisten nicht, sondern die gehen dann in den Laden, lassen sich da beraten und kriegen dann einen Fertigmix für aktive Hunde. Und dann ist das in so einer 500-Gramm-Schale, denken die sich, ach perfekt, mein Hund kriegt ja 500 Gramm, kostet dann irgendwie 2,50, ja, probiere ich aus. So. Das läuft dann vielleicht schon mal besser als mit dem Nassfutter oder mit dem Trockenfutter, weil an sich ist natürlich die Rohware schon mal in einer besseren Qualität. Ich gehe mehr auf die Verdauungsphysiologie aus. Das heißt, vielleicht habe ich dadurch auch schon ein paar Symptome gelindert. Und dann mache ich meinetwegen jetzt eine Blutkontrolle beim Tierarzt und auf einmal sind meine Nierenwerte im Eimer. Oder meine Leberwerte sind erhöht. Oder ne, der Hund hat was weiß ich für Baustellen. Und dann fragt der Tierarzt, ja, was haben sie denn gefüttert? Ja, ich barfe. So, zack. Ja, die sind heute schon der Fünfte, der mir erzählt, dass sie barfen. Und alle haben so schlechte Nierenwerte. Barf muss schlecht für die Nieren sein. So schließt sich das.
Das ist ja auch ein Vorurteil.
Genau, es wird ganz oft gesagt, dass das zu proteinlastig ist und dass das die Nieren schädigt. Ja, wenn ich es falsch mache. So wie mit jeder Fütterung. Ne? Also wenn ich mir überhaupt nicht angucke, was muss ich beachten, wenn ich meine Nahrung selbst zusammenstelle, dann geht das schief. Unterschreibe ich so.
Wo wir gerade schon bei den Fehlern der Ernährung sind, finde ich es gerade ganz passend. Was sind denn, fallen dir noch häufige Fehler ein? Irgendwie zu viele Leckerlis, ne? Irgendwie sowas in die Richtung. Und zu welchen Gesundheitsproblemen kann das führen, außer jetzt zum Nierenschaden?
Ja, da fallen mir ganz viele ein, tatsächlich. Das ist das Problem. Also das Problem hauptsächlich ist, dass die Leute gerne mageres Fleisch füttern. Mhm. Das steht irgendwie für hochwertig und Qualität. Na, der Hund kriegt dann den Gulasch oder das Filet oder weil man den Hund was besonders Gutes tun möchte. Was man aber vergisst ist, dass der Hund dann seine Energie über die Proteine zieht und dann habe ich halt ein Problem, weil dann geht es halt auf Dauer auf die Nieren. Das heißt, ich muss schauen, dass ich einen moderaten Proteingehalt in der Nahrung habe. Und wenn ich da mich nicht mit auskenne, dann muss ich erstens jemanden fragen, der sich damit auskennt. Oder ich schaue halt, dass ich die Konzeptregeln einhalte und die besagen zum Beispiel, dass der Fettanteil bei einer normalen Ration, wir reden jetzt erstmal immer von einem gesunden Hund, so um die 15% im Muskelfleischanteil betragen soll. Ja, da fängt es schon an. Woher weiß ich denn, was 15% sind? Wie erkenne ich das? Da gibt es leider keinen Leitfaden mit so viel weiße Stellen im Fleisch müssen da sein, sondern das ist tatsächlich so eine geschätzte, ja, es ist total schade. Ne? Also ich empfehle meinen Kunden im Laden dann immer, nimm dir ein Kilo mageres Fleisch und ein Kilo fettiges Fleisch. Also durchwachsen heißt das auch bei vielen Herstellern. Bei vielen Herstellern gibt es auch einen Rohfettgehalt, der angegeben ist. Und wenn der irgendwie so zwischen 25% und 30% liegt, dann kommt das rechnerisch dann meistens hin. Wenn ich dann zum Beispiel 200 Gramm Muskelfleisch füttern möchte, dass ich dann 100 Gramm mageres Muskelfleisch nehme und das mit 100 Gramm fettigem Muskelfleisch mische. Dann habe ich meine ungefähr 15% und dann sind die Nieren schon mal glücklich, dass die ihre Energie nicht komplett über Proteine ziehen müssen, sondern halt eben effektiv oder effizient über diese tierischen Fette. So. Und damit habe ich schon einen Fütterungsfehler, der sehr häufig vorkommt, habe ich schon verhindert. Ne?
Eliminiert.
Eliminiert, genau. Indem ich halt einfach nicht zu mager fütter. Und dann haben wir das große Problem, das habe ich auch heute wieder im Laden gehabt, die Leute lieben es zu füttern. Wir bringen ja schon unseren Kindern bei, mit denen zum Ententeich zu laufen und die Enten zu füttern. Jetzt, mittlerweile wissen wir auch das ist nicht so gut für das Ökosystem, aber trotzdem, wir bringen unsere Kinder ja schon bei, wir müssen alles füttern und alles versorgen. Wir gehen in Tierparks, in den Wildpark, ne? Wir füttern.
Ja, ja.
So, der Mensch liebt es zu füttern und wir lieben es auch, unsere Hunde zu füttern. Der guckt süß, der ist irgendwie lieb und dann werden sinnlose Kekse verteilt den ganzen Tag. Ne? Ach, der Hund muss noch nicht mal was machen dafür. Der wird einfach geliebt, abgöttisch, deswegen kriegt er ein Leckerchen. So. Und dann kriegt er auch noch von dem vielleicht Herrchen ein Leckerchen. Und die Leute wissen gar nicht, was der Hund eigentlich den ganzen Tag bekommen hat. Ne? Deswegen, also wenn ich zum Beispiel auch Hunde habe, die übergewichtig sind, empfehle ich den Leuten wirklich irgendwie eine Dose zu machen, die am Tag einmal befüllt wird für die ganze Familie. Und wenn die leer ist, ist die leer. Ne? Dass auch die Kinder merken, oh, verdammt, die Dose ist ja schon leer. So, das heißt, ich darf jetzt nichts mehr geben. Klappt auch nicht immer. Aber das ist wirklich Wahnsinn, wie viele sinnlose Leckerchen am Tag verteilt werden für nichts. Einfach nur, dass der Hund da ist. Man geht.
Er lebt, er atmet. Das Herz schlägt.
Genau. Man geht einkaufen und denkt sich, ach, der arme Hund, der ist jetzt alleine.
Den muss ich was mitbringen.
Den muss ich jetzt, ich muss dem was mitbringen.
Ja, ja.
Aber die kriegen dann auch eine Kaustange, damit sie beschäftigt sind, wenn man weg ist.
Ja.
So, und ich bin der Meinung, die meisten Hunde sind einfach froh, wenn man mal weg ist, dass die mal durchatmen können. Ne? Weil die sind ja auch, die nehmen ja ganz andere Reize wahr. Ne? Also das kennt ihr euch jetzt besser aus. Aber das ist so, was ich auch immer den Leuten sage. Ey, hört auf, den Hunden Kauartikel zu geben, wenn ihr nicht da seid. das kann auch mal echt schief gehen. Der Hund stellt sich blöd an, verschluckt sich, kriegt Panik oder, weiß ich nicht, hat geklingelt, weil der Postbote kam und der hat sich verschluckt beim Kauen. Die Kaustange hängt da am Hals. Ja, und ihr seid nicht da. So, ne? Albtraum. Albtraum. Deswegen, ich sag den Leuten jedes Mal, wenn die zu mir kommen, ja, ich hätte gerne eine Kaustange, wo der mal so richtig lange kaut, wenn ich einkaufen bin. Sag ich jedes Mal, ey, gar keine. Das ist die beste Kaustange. Ne? Einfach mal den Hund dann ruhen lassen. So, das muss man natürlich auch das muss man natürlich auch üben, aber ja, also eher mal so eine Kaustange geben. Ich sag mal jetzt, man guckt abends Fernsehen oder man hat Besuch und möchte irgendwie, ne, den Hund auf seiner Decke.
Damit alle wissen, dass sie einen Hund haben, weil es richtig schön stinkt dann.
Genau, oder das. Ja, aber das ist zum Beispiel auch so, ne, wenn man Besuch kriegt und die Leute wissen, man hat einen Hund, da wird ja auch jeder Scheiß mitgebracht.
Ne? Ja, ja.
So, und ich finde das ja irgendwie süß. Ich habe zum Beispiel im Laden jetzt auch zur Weihnachtszeit hatte ich so eine Backmischung für Hundekekse, vegetarische. Ja, ne? Ja. So, da war dann eine Ausstechform dabei, haben die Leute alle gekauft. Da fanden die toll, Kekse backen für einen Hund. Und dann haben sie Smoothies für Hunde.
Das ist ja auch der Runner bei Instagram, ja? Wunderland. Da mache ich ja auch jeden Monat irgendwie Plätzchen backen und sowas. Und das,
das läuft, ne?
Ja, ja,
die Leute wollen Kekse backen für ihre Hunde. Ja. Das finde ich auch eine schöne Entwicklung. Besser als die kaufen irgendwo was im Supermarkt mit irgendwie Zucker und, ne, Getreide oder was weiß ich, dann sollen die
du
lieber
halt, ein bisschen backen. Ist, ne?
Genau, du weißt, was drin ist. Und gerade wenn ich einen Hund habe, der zum Beispiel auch Allergien hat oder Futtermilben nicht verträgt, also Futtermilben sind zum Beispiel in getrockneten Sachen dran. Das heißt, ich weiß ja nie, wie lange war meine Hähnchenherzpackung schon beim Hersteller im Lager. Je länger die lagert, desto mehr Futtermilben sind drauf. Das heißt, ich habe natürlich dann auch eine frische Ware und kann vielleicht auch mal einem Hundekeks einen Hund geben, der eigentlich keine getrockneten Sachen gut verträgt, wegen den Futtermilben, weil die da einfach reduzierter sind. Ne? Muss die dann natürlich schnell aufbrauchen, aber das ist auch eine Möglichkeit, dann einem Hund mal was zu kauen zu geben. Ich habe eine Kundin, die macht Müsli-Riegel für ihre Hunde. Ne? Also das ist auch, ich finde das toll. Ich finde, man kann darüber so ein bisschen lächeln, ne? Aber im Endeffekt hat die da Spaß dran, der Hund hat Spaß daran, ja, warum denn nicht? Ne? Wenn ich die Zeit investieren möchte, kann ich das ja machen.
Warum sind denn bis auf das Übergewicht jetzt zu viele Leckerchen und Kauartikel schlecht für die Hunde?
Ich würde gar nicht sagen, dass die schlecht an sich sind. Man muss immer gucken, was habe ich für einen Hund. Ich habe viele Hunde, oder ich kenne auch viele Hunde, die das gut vertragen und die jeden Tag eine Kaustange kriegen. Aber genauso viele Hunde gibt es halt eben, für die das überhaupt nicht gut geeignet ist, weil du ja auch jedes Mal den Verdauungsapparat anschmeißt. Der Hund ist ja gar nicht mehr in den Ruhephasen. Ne? Das ist ja überhaupt nicht mehr natürlich. Also es fängt ja schon an mit den Fütterungshäufigkeiten. Auch das ist ja total individuell. Es gibt Hunde, die brauchen 3-4 Mahlzeiten am Tag und da macht das Sinn. Und dann gibt es Hunde, denen tut es gut, wenn sie nur einmal am Tag bekommen. Dann haben wir Hunde, die sich selber fasten. Ja, so gerade diese ganzen nordischen Rassen, das sind ja meine Lieblingskunden. Oder die Pudel oder die ganzen Doodles. Das sind ja so meine Lieblingskunden, wenn die dann kommen und sagen, oh, der frisst nicht mehr. Ich so, ja, wann hat er das letzte Mal gefressen? Ja, heute Morgen. Die Mittagsmahlzeit hat er stehen gelassen. So, dann bricht für die Leute schon eine Welt zusammen, ne, wenn der Hund die Mittagsmahlzeit auslässt. So, und das ist ja auch meistens dann einfach so, das sind dann junge Hunde, die dann noch dreimal täglich gefüttert werden und dann reduzieren die sich selber.
So.
Ne? Genau, die reduzieren sich dann einfach selber auf 2 Mahlzeiten und das ist dann einfach ein völlig normaler Prozess und da muss man einfach gucken, was ich für einen Hund habe. Ja. Man kann das theoretisch auch antrainieren, aber ja, wie gesagt, kommt drauf an, wie alt der Hund ist, habe ich einen Welpen, habe ich einen Hund, der vielleicht auch zu Magendrehungen neigt, der vielleicht schon mal eine Magendrehung hatte, da muss ich auch anders füttern, habe ich einen Hund, der ständig unter Stress steht und deswegen sowieso ein bisschen magenempfindlich ist, so ein bisschen Thema Reizdarm und so, ne, das, da muss ich halt dann immer individuell gucken, aber an sich spricht nichts dagegen, einen Hund einmal am Tag zu füttern. Und dann halt auch einfach die Zeit dazwischen ruhen zu lassen. Und wenn ich da immer wieder ein Leckerchen reinballer und immer wieder Kaustange anbiete und dann am besten wirklich nur so ein Leckerchen. 2 Stunden Pause, dann kommt noch ein Leckerchen. So, hä? Also, ne, wenn man sich jetzt mal so ein bisschen an der Natur orientiert, dann ist das ja so, es wird was gejagt, dann wird gefressen und dann gibt es vielleicht auch mal eine Woche nichts. Das schafft der Hundemagen. Dafür ist die Verdauungsphysiologie auch irgendwie ausgelegt. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle unsere Hunde noch einmal wöchentlich füttern, weil das hat natürlich auch Nachteile. Gewisse Nährstoffe können ja auch nicht so lange gespeichert werden und so weiter. Aber damit würden die theoretisch klarkommen. Und deswegen ist es auch immer überhaupt kein Problem, wenn sich mal ein Hund einen Tag lang nicht über den Napf her macht, sondern sich fastet. Und Das versuche ich dann auch immer zu sagen, ne, wenn ihr jetzt zum Beispiel Trainingseinheiten habt, versucht die so ein bisschen um die Fütterung herum zu organisieren. Ne, wenn das jetzt Hunde sind, die zum Beispiel Symptome haben, wie die fressen viel Gras oder sowas, ne, dass man dann halt sowieso die Verdauung gerade einmal angeschmissen hat. Ne?
Okay, ganz lieben Dank erstmal. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dürft ihr in 2 Wochen wieder einschalten mit unserem Gast, der Ernährungsexpertin Sarah. Bis dahin, ciao, ciao.